Wir beginnen in den USA. Da ist heute Independence Day. Das wird gefeiert natürlich in Amerika. Viele Familien nutzen diesen Unabhängigkeitstag für einen Ausflug mit Picknick, mit allem, was dazu gehört. Und wir wollen uns ein wenig anschließen. Wir beschreiten einen Wanderweg, Kate's Cove bei Townsend. Das ist ein beliebtes Ziel. Wir werden Ihnen gleich erklären, wo genau es liegt. Und wenn wir Glück haben, treffen wir sogar auf Bären, womöglich eine ganze Bärenfamilie. Beginnen wir also heute in den USA, in Amerika. Kleine Huldigung zum Independence Day. Wir reisen in die Smoky Mountains. Die Appalachen ziehen sich von Georgia bis nach Maine und über sie läuft einer der längsten Wanderwege der Welt. Und mancher Wanderer wurde geradezu zum Schriftsteller, um seine abenteuerlichen Erlebnisse für die Nachwelt festzuhalten. Bill Bryson schrieb beispielsweise Picknick mit Bären. Tatsächlich hat er die Bären gar nicht getroffen. So etwas geschieht in den Smoky Mountains, aber möglicherweise völlig unerwartet am Westrand der Smokies gibt es noch eine ganze Reihe verschlafener Orte und Wege, die noch nicht, Gottlob, von der Tourismusindustrie verschluckt wurden. Und dort wollen wir nun auf eine Entdeckungsreise, genauer gesagt eben eine Wanderung gehen. Mein Kollege Rudi Schneider hat sich die entsprechenden Schuhe angezogen, das Mikrofon und die Kamera in den Rucksack gepackt und sich am Little River in Townsend eingefunden. Ob er die Bären wohl getroffen hat?
Bevor die ersten europäischen Siedler Ende des 18. Jahrhunderts die Smoky Mountains erreichten, waren diese Berge das Land der Cherokee. Sie nannten die Smoky Mountains Ort des blauen Nebels. Besonders morgens steigen die Nebelschwaden wegen der hohen Luftfeuchtigkeit aus den wallenden Hügeln und Bergen und es sieht aus, als rauchten die Berge. Durch die europäischen Siedler gab es allerdings noch eine andere Art von Rauch in den Smoky Mountains. Diese Eisenbahnlinie gehörte der Little River Railroad and Lumber Company in Townsend am Fuß der Smoky Mountains. Die scheinbar unermesslichen Wälder waren die Grundlage für eine blühende Holzindustrie, die dem kleinen Ort Townsend am Fuß der Smokies das Leben einhauchte, aber nach fast 40-jähriger Blütezeit 1939 ihren Betrieb einstellte. Heute steht nur noch das letzte Dampfross in Townsend im alten Depot am Little River und Rick Turner hütet sie wie ein Kleinod.
Wir haben eine Shay-Lokomotive, die der Little River Lumber Company gehörte. 1931 hatten sie zwei von diesen Lokomotiven, die allerdings beide gleichzeitig bei einem Unfall oben in Tremont zerstört wurden. Ohne Lokomotiven ging gar nichts mehr. Die Eisenbahnlinie war für den Holztransport überlebenswichtig. Deshalb wurden neue Loks zunächst geleast, dann gekauft. Eine der Loks war diese 2147, die hier im früheren Depot der Little River Lumber Company steht.
Die Little River Railroad hatte seinerzeit ein Streckennetz von 150 Meilen hoch in die Smoky Mountains. Die höchstgelegene Station oben in den Bergen war Tremont. Roy Oliver, fast könnte man sagen, ein Mann wie ein Baumstamm, hat sich zu uns gesellt. Er hat das Ganze noch als Kind miterlebt.
Heute ist es wieder eine Wildnis dort oben. Früher war das eine prosperierende Holzindustrie. Die Holzstämme wurden mit der eigens zu diesem Zweck gebauten Eisenbahn aus den Bergen ins Tal befördert. Ich habe dort oben in Tremont gewohnt. Um 1940 ging es mit der Holzverarbeitung zu Ende und alle Geräte und Maschinen wurden abgebaut.
70 Jahre nach dem Ende der Holzindustrie hat die Natur ihr Reich auch mit Hilfe des Menschen durch Aufforstmaßnahmen wieder zurückgewonnen. Die Wildnis, die Roy Oliver beschrieben hat, lädt heute zu ausgedehnten Wanderungen ein. Die Berge am Fuß der Smokies sind häufig aus Kalkstein und Erosion hat über Jahrtausende nicht nur malerische Felsformationen, sondern auch unterirdische Höhlen geschaffen. Die Takalichi Cavern ist eine weitläufige Tropfsteinhöhle, die in der Nähe von Townsend früher den Cherokees als Versteck diente. Philipp Vendana erwartet uns in einem riesigen unterirdischen Raum mit meterhohen Stalagmiten und einem rauschenden Wasserfall.
Wir stehen an der Basis des Wasserfalls. Er fällt über den Felsvorsprung ganz oben zunächst fast 30 Meter tief in einen Pool, aus dessen Überlauf das Wasser nochmal 7 Meter in den Bodenpool runterrauscht und dann in den Bachlauf mündet.
Wir folgen dem Bachlauf und bewundern die Gestaltungskräfte der Natur, die in dieser Tropfsteinhöhle über Jahrhunderte Formen hervorgebracht hat, die scheinbar die Gesetze der Gravitation aufheben und mit ihrer unglaublichen Formenvielfalt die Fantasie der Besucher beflügelt. Eine Wanderung in diesem ausgedehnten Höhlensystem hat ganz nebenbei noch einen angenehmen Effekt. Während draußen durchaus 30 Grad und mehr im Sommer herrschen, bewegen wir uns in angenehm kühler und reiner Luft. Aber nicht nur unter der Erde bietet Townsend wunderbare Ziele für Wanderer, sondern auch oberhalb, erzählt uns Herb Handley.
Viele Leute, die heute in Townsend und Umgebung leben, stammen aus verschiedenen Gebieten des Great Smoky Mountains Nationalparks, speziell aus Cades Cove.
Cades Cove würden wir in Deutschland eine Hochalm nennen. Cades Cove hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen und ist für Naturliebhaber ein Kleinod in den Bergen oberhalb von Townsend. Der Weg führt uns entlang dem Laurel Creek. Der Bach windet sich wildromantisch mal links, mal rechts vom Weg und lädt an malerischen Wasserfällen zum Verweilen ein. Riesige Schmetterlinge in schillernden Farben taumeln durch die Luft und spielen scheinbar am Wasser. Wir wandern weiter bergan und folgen dem Bach mit seinen unzähligen Gurgeltöpfen, bis sich das enge Tal weitet und einen grandiosen Blick freigibt. Dwight McCarter hat auf uns gewartet, um uns Cades Cove zu zeigen.
Du siehst ein großes, weites Tal, das rundherum von Bergzügen eingeschlossen ist und wie eine riesige Schüssel wirkt. Dieses Tal hat 20 Quadratkilometer grüne Wiesen auf kalkhaltigem Boden und wurde damals von 200 Familien bewohnt.
Dwight ist nicht nur hier oben aufgewachsen, er ist ein legendärer Park Ranger des Smoky Mountains National Parks und hat mehrere bemerkenswerte Bücher geschrieben. Etliche der Häuser, die Dwights Vorfahren hier oben bewohnten, sind heute noch erhalten und zeugen von der Zeit der ersten Siedler. Oben in Cades Cove verlaufen die Wanderwege relativ eben und sind bestens ausgeschildert. Aus einer saftig grünen Lichtung leuchtet geradezu schneeweiß eine hölzerne Kirche der Siedler, die komplett auf einer Reihe dicker Steine, etwa einen halben Meter hoch, über dem Boden steht. Die offene Tür lädt zu einem Besuch ein. Holzbankreihen sind auf den Altarraum ausgerichtet und man glaubt es kaum, neben dem Altar steht noch ein Klavier, dessen Staubschicht erzählt, wie lange schon niemand mehr die Tasten angeschlagen hat. Ob sie noch klingen? Unglaublich. Manchmal wünscht man sich in solchen Situationen, man könne für einige Augenblicke eine Zeitreise machen und mal schnell 150 Jahre zurückblenden, um zu sehen, wie die frühen Siedler hier lebten. Ich scheine nicht der Einzige zu sein, den solche Gedanken hier bewegen. Draußen auf dem Friedhof vor der Kirche treffe ich Stan Scheiner, der auch auf Spurensuche ist.
Das hier ist Geschichte. Man kann sehr leicht nachvollziehen, unter welch schwierigen Bedingungen die Menschen hier oben lebten. Auf dem Friedhof, auf dem wir gerade stehen, habe ich Grabsteine meiner eigenen Vorfahren, der Whitehead-Linie, gefunden. Bei etlichen Grabsteinen ist mir aufgefallen, wie jung diese Menschen gestorben sind. Das belegt, mit welchen Herausforderungen sie hier oben kämpfen mussten. Einige waren zum Zeitpunkt ihres Todes mal gerade 10 oder 20 Jahre alt.
Herb Handley nickt und kann sich die Gründe der damaligen Lebensumstände gut erklären.
Cades Cove war wirklich eine sehr isolierte Gemeinde, weil das Tal von sehr hohen Bergzügen eingeschlossen ist und weil man nur über eine einzige sehr schwierige Passstraße rein und raus kam.
Dem Wanderer in Cades Cove zeigt sich nicht nur üppige Vegetation. Man kann auch mit Geduld und Vorsicht ungewohnt nahe interessanten Tieren begegnen. Ob das wilde Truthähne, Biber oder seltene Vögel sind, um die nächste Wegbiegung geschieht dann möglicherweise das völlig Unerwartete. In unserem Fall war das eine Gruppe von Schwarzbären. Eine Bärenmutter trabte gemächlich mit ihren beiden Jungen am Waldrand und futterte Kräuter. Und das gerade mal 50 Meter entfernt. Dwight sagte, an dieser Stelle haben wir sie noch nie gesehen. Was für eine unglaubliche Überraschung.
Die Bären in den Great Smoky Mountains leben zu 80% in den Kronen von Tulpenbäumen, wo sie auch zur Welt kommen. Durch Wind und Wetter bilden sich oft Hohlräume in den 300 bis 600 Jahre alten Baumkronen, die die Schwarzbären in Tennessee bevorzugt bewohnen. In anderen Regionen bauen sie sich ihre Höhlen immer im Wurzelwerk der Bäume, im Gegensatz zu den Smokies.
Kaum hatte Dwight ausgesprochen, legte ich das Mikrofon in die Wiese und habe die Digitalkamera eingeschaltet. Eine solch außergewöhnliche Begegnung will unbedingt ins Fotoalbum. Den Auslöser habe ich fast auf Dauerfeuer gestellt. Da klopft mir Karen Harlin, die offensichtlich mit ihren Kindern auch hier wandert, auf die Schulter und fragt, ob sie ein Foto haben dürfte. Ich hole das Mikrofon aus der Wiese und bitte quasi als Gegenleistung um ihren Eindruck von der unglaublichen Bärenszene vor uns.
Well, I always enjoy coming and seeing the bears.
Wir haben es sehr genossen, herzukommen und die Bären zu sehen. So ein Glück, angeblich wurden sie hier noch nie gesehen. Ist das nicht einzigartig, diese Tiere in freier Wildbahn zu erleben? Da vorne frisst eine Bärenmutter mit ihren beiden Jungen Gras und Kräuter. Man muss ganz ruhig sein. Es ist sicher unproblematisch, solange man sie nicht stört.
Es fällt allen sichtlich schwer, sich vom Schwarzbären-Idyll zu lösen und die Wanderung fortzusetzen. Unser nächster Halt ist eine weitere Gebäudegruppe der ehemaligen Siedler. Zu einem Haus führt ein künstlicher Bachlauf, dessen Wasser sich auf ein großes Mühlrad ergießt.
Das ist die Becky Cable Mühle. Becky Cable war die Großtante meiner Mutter. Der Familienname wurde amerikanisiert und hieß ursprünglich Göbel. Hans Göbel kam aus Hessen und weil man den deutschen Namen nicht richtig aussprechen konnte, machte man einfach Cable daraus. Becky war eine der vielen Nachkommen von Hans Göbel und betrieb hier im Tal eine Getreidemühle. Meine Mutter sammelte Walnüsse und tauschte sie bei Becky gegen Mehl. Beckys Grab befindet sich hier vorne auf dem Friedhof der Cable-Familie, der übrigens nach Osten ausgerichtet ist.
Bei solchen Wanderungen ist es immer wieder interessant, welche Mitwanderer man trifft und welche Geschichten sie erzählen. Da wäre beispielsweise Winfred Ramsay, der mit seiner Frau einfach still in das weite Hochtal von Cates Cove blickt.
I grew up.
Ich wuchs 50 Meilen von hier auf einer Milchfarm auf und Cates Cove ist ein Teil meiner Kindheitserlebnisse. Wir sind hier schon oft gewandert. Der hohe Berg im Hintergrund ist der Thunderhead. Der Appalachian Trail, der von Georgia bis nach Maine führt, läuft genau über den Gipfel. Wir sitzen jetzt schon eine halbe Stunde hier, genießen die unglaubliche Stille und schauen den Schatten zu, die die Wolken über die Berge laufen lassen.
Ein wunderbarer Eindruck, der am Ende einer unvergesslichen Wanderung in Cates Cove stehen könnte. Aber wie kamen die damaligen Bewohner dieser Hochebene runter ins Tal, nach Townsend? Den Weg zeigt uns Dwight. Er ist auch heute noch unbefestigt.
That was the original.
Das war der Originalweg für Pferdefuhrwerke, den sie Buffalo Trail oder Indian Trail nannten. Es war früher der einzige Weg, der von Townsend nach Cates Cove führte. Heute kann man ihn nur talauswärts fahren. 1797, als die ersten Siedler kamen, konnte man den Buffalo Trail in beide Richtungen benutzen. Die Wagen konnten rein und auf diesem Weg wieder rausfahren.
Alleine der Erfahrung wegen nehmen wir diesen Weg, der auf unzähligen steilen Serpentinen zunächst bergauf aus dem Tal heraus und auf der anderen Seite steil bergab nach Townsend führt. Man habe früher Baumstämme zum Bremsen hinter die Fuhrwerke gehängt, sagt Dwight. Zum Ausklang unserer Entdeckungsreise hat uns Matt Alexander in seine Dancing Bear Lodge zur Übernachtung eingeladen.
Die Lodge wurde aus Engelmann-Fichten gebaut, die aus dem amerikanischen Westen und aus British Columbia in Kanada kommen.
In der Dancing Bear Lodge ist nahezu alles aus rustikalen Baumstämmen gebaut, sogar die Betten und die Möbel im Zimmer. Wanderer wie wir bringen am Abend durchaus auch etwas zum Abendessen mit, was sie möglicherweise gerade in einem Bach gefangen haben. Und darum kümmert sich dann Chefkoch Jeff Carter.
Du kannst durch unser Eingangsportal rausgehen und Regenbogenforellen fangen. Der Fluss ist direkt um die Ecke. Unsere Gäste bringen die Fische dann mit. Wir bereiten sie mit einer Mehl- und Buttermilchpanade zu und servieren sie auf gebutterten Bohnen, frittierten Pilzen und etwas Limonensaft.
Matt Alexander hat im großen Kamin, der in der Lobby bis zum Dachfirst reicht, ein paar Holzscheiter angezündet. Und nach dem Essen treffen sich die müden Wanderer bei einem Glas Rotwein und reflektieren den Tag und all seine auch unerwarteten Erlebnisse.
It is our favorite.
Das ist unser Lieblingsort in den Smoky Mountains. Wir kommen schon 10 Jahre hierher und genießen immer wieder die unglaubliche Flora und Fauna und diese fast schon meditative Stille. Wir haben vorhin auch die Bärenmama mit ihren beiden Kindern gesehen. Was für ein einzigartiges Erlebnis in diesem weiten Tal in der Mitte der hohen Berge.
Wir sitzen noch bis tief in die Nacht beim Feuer und lauschen den Geschichten von Dweet, die genau wie das Feuer im Kamin eine Glut in uns hinterlassen, wiederzukommen und mit ihm auf die nächste Wanderung in den Smokies zu gehen.
Rudi Schneider wanderte mit bäriger Überraschung durch die Smoky Mountains.